NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Dezember 2001. Der Todestag des Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers W.G. Sebald.
Das Gehen hat ein gewisses Maß. Und wenn man zu Fuß geht, kann man auch sehen.
Mit Rucksack, Schreibzeug und Fotoapparat zog er los. An die Ostküste Englands oder auf einen Allgäuer Bergsteig. In den Bahnhof von Antwerpen und in die Bibliotheken von Paris. Er wanderte über einen Friedhof auf Korsika, durch die Nürnberger Fußgängerzone oder die Gassen von Theresienstadt.
Wenn man über diese komplizierten Dinge, die unser Leben ausmachen, irgendetwas halbwegs Vernünftiges sagen will, muss man ziemlich lange nachdenken.
Melancholiker nennt man solche Menschen, die nachdenken über das, was verschwunden ist. W.G. Sebald suchte die Spuren der Geschichte. Er schrieb darüber, was wir vergessen, was wir erinnern. Schon zu Lebzeiten galt er als einer der großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, weiß der Literaturwissenschaftler Uwe Schütte.
Das hat ein Mitglied dann verraten der Schwedischen Akademie, dass er auf der Liste des Literaturnobelpreises stand.
Mit 22 Jahren verlässt W.G. Sebald seine Heimat Deutschland, die ihm unheimlich ist. In einer Erzählung hat er das rückblickend beschrieben.
Bis in mein 22. Lebensjahr war ich nie weiter als 5 oder 6 Zugstunden von zu Hause weg gewesen. Und deshalb hatte ich, als ich mich aus verschiedenen Erwägungen heraus im Herbst 1966 entschloss, nach England überzusiedeln, kaum eine zulängliche Vorstellung davon, wie es dort aussehen und wie ich ganz nur auf mich gestellt in der Fremde zurechtkommen würde.
Die Auschwitz-Prozesse haben Schreckliches an den Tag gebracht. An der Freiburger Universität hat er noch die Professoren aus der NS-Zeit vorgefunden. Seit seiner Kindheit erlebt er, wie die Vergangenheit im Schweigen verdrängt wird.
I've grown up feeling, that there is some sort of emptiness.
Ich wuchs auf mit dem Gefühl einer Leere, die man mit Zeugen füllen muss, denen man vertrauen kann. Denen wäre ich nie begegnet, wenn ich nicht mein Land verlassen hätte. Man konnte sie in Manchester, Leeds, Paris, Nord-London oder Belgien finden.
Various places in Belgium.
W.G. Sebald, der Sohn eines Polizisten aus Wertach im Allgäu, zieht in die desolate Industriestadt Manchester. Er heiratet seine Schulfreundin Ute, arbeitet als Lektor. 1970 wird er Literaturdozent an einer kleinen Uni in Ostengland, in Norwich. Die Familie bezieht ein ehemaliges Pastorenhaus. Uwe Schütte hat ihn dort als Student öfters getroffen.
Dieses Haus hat auch einen großen Garten gehabt, auch das war für ihn sehr wichtig. Am Rande eines kleinen Dörfchens, wo der Wald die Natur beginnt zu wohnen. Jemand, der ihm auch den Garten, die Natur gesucht hat, und das war eben sehr bemerkenswert.
Der ruhige Mann mit Schnurrbart und Brille wirkt in manchen Dingen altertümlich. Einen Computer besitzt er nicht, er schreibt Briefe statt E-Mails, läuft lieber, als dass er Auto fährt. Uwe Schütte kam 1992 nach Norwich. Er wurde der einzige Doktorand von W.G. Sebald.
Offen, zugänglich, freundlich, hilfsbereit, lustig. Er hat mir in der zweiten Woche gleich angeboten, mir sollen uns duzen. Der diametrale Gegensatz zum deutschen professoralen Typ ist.
Seine ersten beiden Namen, Winfried Georg, kürzt er ab. Publiziert als W.G. Sebald. Freunde nennen ihn mit seinem dritten Namen Max. Der deutsche Professor in der englischen Provinz macht sich Gegner im Literaturbetrieb. Er polemisiert gegen Alfred Döblin, kritisiert Alfred Anders und Günter Eich für die Verschleierung ihrer Biografie in der NS-Zeit. Doch er bewundert Peter Weiß, Elias Canetti, Thomas Bernhard und Herbert Achternbusch. Über Randfiguren der Literaturgeschichte schreibt er brillante Essays. Über Robert Walser, Johann Peter Hebel und Gottfried Keller in einem eigentümlichen, alemannisch gefärbten Deutsch.
Das ist gar nicht manieriert. Indem Sebald auf den Sprachbestand seiner Kindheit zurückgeht, versucht er, auf ein Deutsch vor der Sprachverhunzung durch die Nationalsozialisten zurückzufinden. Ein eben noch unbelastetes Deutsch zu finden, eben auch eine Literatursprache, wie es dann eben in Erzählern auch des späten 19. Jahrhunderts oder eben des frühen 20. Jahrhunderts befunden hat.
Sich selbst hat Sebald oft als Melancholiker beschrieben.
Melancholie ist auch eigentlich die Patronin der Kreativität. Das heißt, wenn man über diese komplizierten Dinge, die unser Leben ausmachen, irgendetwas halbwegs Vernünftiges sagen will, dann muss man ziemlich lange nachdenken, nicht? Melancholie ist auch nicht ein Geisteszustand, der einen Sinn fürs Komische ausschließt.
Bis 1988 schreibt Sebald über Literatur. Dann veröffentlicht er eigene Prosagedichte unter dem Titel »Nach der Natur«. Der Schriftsteller und Publizist Hans Magnus Enzensberger wird aufmerksam und bringt Sebalds zweites Buch heraus, »Schwindel, Gefühle«. In diesen Reiseerzählungen spielt der Autor mit literarischen Zitaten, mit Traumbildern und Erinnerungen.
Die meisten sind echt, aber einige habe ich auch erfunden. Der Leser muss sich also die ganze Zeit fragen, ist das wirklich wahr oder nicht? Aber das ist ja eine Grundfrage von Erzählliteratur. Kurz vor der Abfahrt um 2:05 stieg ein Junge von etwa 15 Jahren ein, der auf die unheimlichste Weise den Bildern glich, die Kafka als heranwachsenden Schüler zeigen. Und als ob damit nicht genug gewesen wäre, hatte er zudem noch einen Zwillingsbruder, der sich von ihm nicht im geringsten unterschied. Mein Herz klopfte und ein Schwindelgefühl ergriff mich, wie früher in der Kindheit, wo es mir bei jeder Autofahrt schlecht geworden ist.
In seine Texte montiert er Bilder von Menschen, Landschaften, Gebäuden, Fahrscheinen, Tagebuchseiten. Sie sind schwarz-weiß, oft unscharf oder grobkörnig. Die Fotos hat er selbst gemacht oder gefunden. In »Schwindel, Gefühle« blättert der Erzähler in einem Kriegsalbum seines Vaters.
Es enthält Bilder von dem sogenannten Polenfeldzug, sämtliche säuberlich mit weißer Tinte beschriftet. Auf einigen der Bilder sind Zigeuner zu sehen, die man zusammengefangen hat. Freundlich schauen sie durch den Stacheldraht, irgendwo weit hinten in der Slowakei, wo der Vater mit seinem Werkstattzug Wochen vor dem sogenannten Ausbruch des Krieges schon gelegen war.
Die Fotografie ist für W.G. Sebald das Medium der Erinnerung. Momentaufnahmen, die Zeit überdauern und wiederkehren.
Und wir kennen alle das Gefühl, wenn uns das Foto eines verstorbenen Verwandten in die Hand fällt oder einer ganz unbekannten Person, dann treten sie über die Schwelle und sagen, wir waren auch vor Zeiten hier. Bitte kümmere dich um uns für eine Weile.
In seine Texte fügt er solche Bilder ein, als Belege oder Ausgangspunkte des Schreibens. 1992 erscheint »Die Ausgewanderten«, 4 Erzählungen über Freunde, Verwandte, einen Lehrer und über sich selbst. Menschen, die ihre Heimat verlassen oder verloren haben, in England, den USA leben oder durch die Welt reisen.
Ein in weiches, weinrotes Leder gebundener, etwa 12x8 cm großer Taschenkalender für das Jahr 1913, den der Ambros in Mailand gekauft haben muss. Den allmählich ausführlicher werdenden Eintragungen ist zu entnehmen, dass Ambros und Cosmo Ende August mit einem Dampfsegler in Richtung Griechenland und Konstantinopel von Venedig abgegangen sind. Früher Morgen steht da geschrieben, ich lange an Deck, Rückschau haltend, die sich entfernenden Lichter der Stadt unter einem Regenschleier.
Sebalds eigentümliche Prosa irritiert die Kritik. Der Sprachstil erinnert an das 19. Jahrhundert. Doch sein Spiel mit Gefundenem und Erfundenem, mit Wahrheit und Fiktion wirkt modern. Manche entdecken große Literatur, andere halten das für trivial.
Ich habe ganz, ganz selten bei der Lektüre für das literarische Quartett so innegehalten wie bei diesem Buch und gedacht, ich bin sehr dankbar, dass ich das lesen musste. Ich habe ein Stück bedeutende Literatur entdeckt.
Mir ging es ganz ähnlich.
Dann kann ich nur sagen, wir werden uns in 20 Jahren hier wieder treffen und dann werden wir uns überlegen, wer sich noch an das Buch erinnert.
Die Ausgewanderten befördert W.G. Sebalds Durchbruch als Schriftsteller auch international. Bis heute wird das Buch immer wieder aufgelegt. Vor allem in England und den USA gilt er seitdem als bedeutender Autor. Der Literaturbetrieb stürzt sich auf den Sonderling, den Auswanderer, der nur auf Deutsch schreibt. Sebald fühlt sich damit unwohl. Er ist selbstkritisch, reist alleine im Zug oder wandert durch Europa.
Das Gehen hat ein gewisses Maß und das Schauen, wenn man also zu Fuß geht, kann man auch sehen. Und ich glaube, dass es bei der Prosa sehr darauf ankommt, dass die Dinge visuell werden. Das heißt, dass der Leser aus diesen Bleibuchstaben, die da auf der Seite herumschwirren, dem Bilder entgegenkommen.
1995 erscheint Die Ringe des Saturn. Sebald erzählt von einer Wanderung entlang der englischen Ostküste und zieht weite Verbindungslinien durch die Geschichte. Er berichtet über den barocken Naturforscher Thomas Brown, die chinesische Kaiserin Xi Chi und den Schriftsteller Joseph Conrad. Er besucht verfallene Landsitze und Militärbasen, denkt über Seidenraupenzucht, Heringsfischerei und die Kräfte der Natur nach.
Zu meiner Rechten das wogende Schilffeld, zur Linken den grauen Strand, hielt ich auf Dunwich zu, das so weit in der Ferne gelegen schien, als wäre es nie zu erreichen. Das heutige Dunwich ist der letzte Überrest einer im Mittelalter zu den bedeutendsten Hafenplätzen Europas zählenden Stadt. Mehr als 50 Kirchen, Klöster und Spitäler hat es hier einmal gegeben, Werften und Befestigungsanlagen, Dutzende von Windmühlen. All das ist untergegangen und liegt unter Schwemmsand und Schotter draußen auf dem Boden des Meeres.
W.G. Sebald prägt den Begriff einer Naturgeschichte der Zerstörung. In der Natur sei ihre Zerstörung angelegt und der Mensch habe sich durch Zivilisation und Wissenschaft nicht davon befreit. Im Holocaust erkennt er das schrecklichste Beispiel. Literatur und Kunst können ihn nicht in Worte fassen oder darstellen.
Die Deutschen haben ja das entwickelt, was man eine Erinnerungskultur nennen könnte. Irgendetwas stimmt daran nicht. An der öffentlichen Erinnerungskultur und das Einrichten eines Holocaust-Museums in Berlin, das kann es nicht sein.
Sebald bewundert die Verarbeitung des Holocaust durch Jean Amery, Primo Levi, Peter Weiß. Er selbst erzählt nur indirekt davon. Im Jahr 2001 erscheint sein Roman Austerlitz. Der Erzähler begegnet Jacques Austerlitz, der als Kind von seinen jüdischen Eltern aus Prag nach England geschickt wurde. Sein Leben lang sucht er verlorene Erinnerungen in Antwerpen, Paris, London und Theresienstadt, in Bahnhöfen, Bibliotheken, Festungen und Museen.
Ich studierte die Karten des Großdeutschen Reichs und seiner Protektorate, folgte dem Verlauf der Bahnlinien, die sie durchzogen, war wie geblendet von den Dokumenten zur Bevölkerungspolitik der Nationalsozialisten, von der Evidenz ihres Ordnungs- und Sauberkeitswahns, erfuhr von der Errichtung einer Sklavenwirtschaft in ganz Mitteleuropa, von der Herkunft und den Todesorten der Opfer, was sie seit ihres Lebens für Namen trugen und wie sie aussahen und wie ihre Bewacher. Das alles begriff ich nun und begriff es auch nicht, denn jede Einzelheit überstieg bei weitem mein Fassungsvermögen.
Austerlitz wird eine literarische Sensation. Sebald wehrt sich gegen das Etikett Holocaust-Autor. Genau das will er nicht sein. Doch schon zu Lebzeiten gilt er als bedeutender Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
Das hat ja ein Mitglied dann verraten, der Schwedischen Akademie, dass er auf der Liste des Literaturnobelpreises stand, zum Beispiel beim letzten Weltkongress der Germanisten in Warschau. Es gab mehr Vorträge zu Sebald als zu Goethe oder zu Kafka oder zu jedem anderen. Also Sebald war der populärste.
Interviews, Lesereisen und Einladungen belasten den 57-Jährigen gesundheitlich. Im Oktober des Jahres 2001 liest er in New York aus seinem Roman Austerlitz.
But it isn't true, said Marie.
Es ist nicht wahr, sagte Marie, dass wir die Abwesenheit und die Einsamkeit brauchen. Es ist nicht wahr. Nur du bist es, der sich ängstigt. Ich weiß nicht vor was. Immer hast du dich hier ein wenig entfernt gehalten. Aber nun ist es, als stündest du vor einer Schwelle, über die du nicht zu treten wagtest.
Nach der Lesung wird er gefragt, warum er auf Deutsch schreibt, seine Bücher nicht selbst übersetzt. Ich habe nicht die Zeit dazu, antwortet Sebald. Ich sehe schon den Horizont.
The main reason is that I started writing very late in my mid-40s and I haven't got the time, because I can already see the horizon looming.
Heute, vor 15 Jahren, fährt W.G. Sebald im Auto durch Norwich. Er bekommt einen Herzinfarkt am Steuer, der Wagen prallt frontal mit einem Laster zusammen. Sebald ist sofort tot. Er liegt in der Nähe seines Hauses auf einem kleinen Friedhof. An seinem Grab steht eine Bank. Dort können Besucher verweilen.
Wenn man über diese Dinge, die unser Leben ausmachen, irgendetwas halbwegs Vernünftiges sagen will, muss man ziemlich lange nachdenken.
Zeitzeichen erinnerte Christian Coesfeldt an W.G. Sebald, der am 14. Dezember 2001 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR HR-Info. Wissen, was die Welt bewegt.